Herzlich willkommen zu unserem Special rund ums Thema Verwaltungsrat. Wir beleuchten die verschiedenen Komponenten, die es braucht, von einer zur Zusammenstellung eines Verwaltungsrats bis hin zu den verschiedenen Aufgaben und geben natürlich auch noch ein paar Tipps an die Hand, wie das am besten funktioniert. Im dritten Teil beleuchten wir, wie sich es mit dem Thema Haftung innerhalb eines Verwaltungsratsmandats verhält. Wir beleuchten natürlich auch, gerade wenn jemand so eine Verantwortungsrolle übernimmt, was genau das auf sich hat mit der Entschädigung, was da mögliche Modelle sind und geben da auch noch die eine oder andere Idee mit auf den Weg.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, da ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute darf ich den David wieder begrüßen zum dritten Teil von unserem Special, und zwar zum Thema Verwaltungsrat. Hoi David.
Hoi Milena, hoi miteinander.
Und zwar widmen wir uns heute dem Thema Haftung und Vergütung.
Ja, das ist so. Thema Haftung, das darf man nicht aus den Augen lassen. Wir haben ja in den vorhergehenden Episoden zum Special auch gehört, oder, dass man so ein Verwaltungsratsmandat übernimmt mit einem Commitment. Ja. Man muss das seriös vorbereiten, man muss da mitwirken. Und das ist logisch, dass natürlich für diese Tätigkeiten da gibt es auch eine Haftung dazu. Und im Schweizerischen Obligationenrecht gibt es da so eine berühmte Bestimmung, der UR 754, die halt einfach sagt, dass alle Mitglieder vom Verwaltungsrat und auch alle, die mit der Geschäftsführung zu tun haben, die sind haftbar. Für den Schaden, den sie anrichtet, der Gesellschaft selber und der Aktionär für das, was sie da halt einfach machen, weil sie es nicht gut machen.
Und inwieweit ist das ausgestaltet oder wie weit geht das? Also wo fängt es an, wo hört die Haftung auf?
Ja, also ich will jetzt da keine ganze Use-Vorlesung machen.
Gerne, ja.
Das eine ist einmal, was auch viel vergessen, oder? Es sind eben nicht nur die formellen Organe, also die Verwaltungsräte, die man gewählt hat, die jetzt im Hansenregister auch eingetragen sind, sondern auch faktische Organe. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie Leute mitwirken, aber die haben so einen Einfluss und nehmen tatsächlich auch an der Geschäftsleitung teil, an den Beschlüssen und so weiter. Mhm. Einfach aufgrund von ihrer faktischen Stellung sind sie auch Organe und könnten eben auch so einem Haftungsrisiko ausgesetzt werden. Das ist schon mal vorab festzuhalten. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Voraussetzungen. Also, dass mal jemand haftet, muss zuerst einmal einen Schaden geben.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen das. Und das ist dann auch nicht immer ganz einfach, das können zu beweisen in der Praxis. Was ist denn der Schaden? Das kann sein, dass man irgendwo etwas verschlampt hat, salopp gesagt, wo halt einfach das Loch in der Kasse immer grösser wird und so halt dann die Aktionäre oder auch Gläubiger einen Schaden erleiden, wirklich einen finanziellen Schaden. Es kann auch sein durch Äußerungen, dass man halt irgendeinen Reputationsschaden erleidet, die Gesellschaft erleidet, Verkaufseinbussen, einfach weil ein Verwaltungsrat jetzt irgendwo da etwas nicht macht oder nicht gut macht. Das sind so verschiedene Beispiele, aber es zeigt schon, dass mir da jetzt nicht 100 Sachen einfallen. Es ist nicht ganz einfach. Also man muss da wirklich beweisen können, ich als Gläubiger, ich als Aktionär und der Gesellschaft, wir haben jetzt wegen dem Verwaltungsrat haben jetzt einen Schaden von 1 Million. Und dann muss man das können beweisen, den Schaden. Und dann ist auch klar, nicht jeder Schaden führt nachher zu einer Haftung. Man braucht eine Pflichtwidrigkeit. Und das geht jetzt auch wieder in das hinein, was wir schon gehört haben. Ein Verwaltungsrat hat gewisse Aufgaben.
Ja, klar.
Der hat eine Sorgfaltspflicht, der hat eine Treuepflicht. Der muss Gesellschaftsinteressen wahren. Der muss alles unternehmen, dass es dieser Gesellschaft gut geht, dass sie prosperiert und dass am Schluss auch die Aktionäre zufrieden sind und Gläubiger auch zu ihrem Geld kommen. Ja. Und wenn er dort jetzt halt irgendwo so eine Bestimmung verletzt, wo er die Interessen verletzt, weil er irgendwie vielleicht eine konkurrenzierende Tätigkeit oder x etwas, oder? Dann haben wir da eine Pflichtwidrigkeit, das ist, muss auch gegeben sein. Dann braucht es das Verschulden. Und das Verschulden ist halt auch wieder so, stellt sich dann die Frage, man hat so einen sogenannten objektivierten Verschuldensmaßstab, muss dann schauen, wenn jetzt eine normale, vernünftige Person auch in den Schuhen gewesen wäre von dem Verwaltungsrat, hätte sie dann auch ähnlich entschieden.
Ja.
Und das ist eigentlich noch eine spannende Überlegung, die man auch gesehen hat, zum Teil in der Vergangenheit bei Haftungsprozessen, Swissair und so weiter. Im Nachhinein ist es immer gescheiter. Und man sagt, ja, also, wie kann man nur, das hätte jeder Primarschüler gesehen, dass man das nicht so machen darf. Und da gibt es in den Zeitungen Artikel und jeder weiß es besser. Es ist ähnlich wie bei der EM oder bei der Olympiade. Auf einmal ist Herr und Frau Schweizer ein Sportexperte und will da mitreden. Also man schaut wirklich aus einer exanten Perspektive, aus den Informationen, die man damals hatte, ist das ein vernünftiger Entscheid gewesen.
Ja, es ist eigentlich auch so wichtig, weil am Schluss des Tages Unternehmertum macht ja auch aus, dass man Mut mitbringt, dass man vielleicht auch mal etwas Neues wagt, etwas anderes wagt. Und wenn man dann irgendwo dort nicht mehr eine Auslegung macht, sondern einfach nur sagt, du bist da mutig gewesen und das reicht schon, dass du haftbar bist oder du hast jetzt halt mal, wer wagt, gewinnt, versucht und es ist jetzt halt auch mal schief gegangen, dass man dort dann auch Entscheidungen, die ein bisschen risikoreicher sind, darf machen, finde ich auch wichtig. Ich meine, wenn man bedenkt, wir wären heute nicht da, wo wir sind als Schweiz, wenn wir nicht wirklich Unternehmer in der Vergangenheit, die das maßgeblich geprägt haben. Also es ist ja, wenn man die Geschichte anschaut, das sind immer Unternehmer gewesen, die etwas gewagt haben, auch im Mut hatten.
Genau. Ja, das ist genau das. Oder? Also sonst würde nichts funktionieren und es gäbe keine Innovationen und man kommt nicht voran. Und da haben wir, das heisst Business Judgment Rule, das ist eigentlich genau das.
Ja.
Oder? Man schaut dann eigentlich, hat man etwas entschieden?
Ja.
Hat man haben die richtigen Leute den Entscheid getragen, haben wir da das sorgfältig vorbereitet, haben wir alles berücksichtigt, was man kann berücksichtigen damals.
Also hat man quasi die Risiken festgestellt und die vielleicht auch protokolliert.
Genau, haben wir protokolliert, haben wir das auch abgewogen, haben wir sich vielleicht überlegt, gibt es noch eine andere Variante, wo vielleicht weniger risikobehaftet ist und so weiter.
Mhm.
Und ist das quasi einfach sachlich vertretbar? Oder?
Ja.
Und wenn das alles so erfüllt ist, dann muss man sagen, ja, dann haben wir kein Verschulden, oder?
Ja. Ja. Wie gehst du mit einem Verwaltungsrat um, der dich jetzt vielleicht fragt, hey, haftungsmässig, was empfiehlst du, wo setzt du solche Grenzen? Hast du solche Bauchgefühl? Das heißt, schau, bist du da noch dich wohlfühlst, mutig zu sein? Oder was sind so vielleicht auch dort für Empfehlungen von dir, was Mut im Unternehmertum angeht?
Ja, vielleicht muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist wirklich die harten Pflichten, die ein Verwaltungsrat hat.
Mhm.
Die Interessen, Sorgfaltspflichten, Treuepflichten, die muss man einfach erfüllen. Das ist aus meiner Sicht schwarz oder weiß.
Mhm.
Dazu gehören auch die verschiedenen Pflichten. Oder, zum Beispiel Bilanz deponieren, also der Richter benachrichtigen, wenn man überschuldet ist. Da kann man nicht einfach sagen, ja, ich mache es oder ich mache es nicht, sondern man schaut hin, man rechnet das durch und dann entweder ist die Pflicht da oder es ist nicht da. Ja? Also dort muss man dem einfach nachkommen. Oder jetzt auch mit der Aktienrechtsrevision haben wir ja auch die Pflicht, dass man halt die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ein bisschen überwachen. Es ist insofern ein bisschen strenger als noch voran, wo man einfach geschaut hat, ob man da jetzt einen Kapitalverlust oder einen hälftigen Kapitalverlust hat. Das sind Sachen, die muss man einfach machen. Und da gibt es für mich keinen Ermessensspielraum. Bei den anderen Sachen, das ist der zweite Teil, wo es zum Geschäftsentscheid geht, bei der Strategie, dort kann man ein bisschen mutiger sein, ein bisschen weniger mutig. Und dort ist halt dann wirklich die Frage, macht das Sinn, ist das vernünftig? Haben wir alles angeschaut? Haben wir die verschiedenen Risiken berücksichtigt? Und wenn man sagt, mol, das haben wir, dann ist wichtig, dass man das dokumentiert. Vor allem halt auch wieder, dass man, wenn man später mal irgendetwas ist und man hat einen Vorwurf, dass man halt dann einfach auf Protokoll verweisen und sagen, schau, wir haben das angeschaut, wir haben verschiedene Varianten durchdiskutiert und wir haben uns für die entschieden. Aus dem Grund.
Mhm.
Und dann ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Oder?
Ja.
Was nicht geht, ist einfach, dass man halt eben noch ein Blabla macht, man schaut nichts an. Oder selbst wenn man vielleicht gewisse Varianten diskutiert hat, aber man hat es nicht protokolliert.
Mhm.
Und später kommt ein Vorwurf. Wie wird man dann beweisen, dass man damals seinen Job richtig gemacht hat?
Ja. Ja,
dann hat man wirklich effektiv das Haftungsrisiko.
Für gute und, alte Dokumentation.
Genau. Also, und sowieso, je angespannter eine Situation von der Gesellschaft ist, wenn sie in finanzielle Schieflage geht, desto genauer muss man wirklich halt die Pflichten befolgen. Akribisch dokumentieren, Protokoll führen.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, als man es sonst würde machen. Dass man sich so schützen
können. Also eigentlich ist es auch wieder, in schlechten Zeiten ist eigentlich der Job vom Verwaltungsrat umso wichtiger. Und in guten Zeiten, denke ich, darf man mutig sein, ist wahrscheinlich auch gefordert und gefördert.
Mhm.
Aber in schlechten Zeiten heisst es dann doch wirklich, eben, da sich genau ein Regelbuch zu halten.
Ja, genau. Man muss vielleicht auch aufpassen, oder? Eben mit dieser Haftung. Da haben vielleicht auch schon die einen von dem Décharge Plus gehört, oder? Wo man den Verwaltungsrat dann entlasten kann bei der Generalversammlung. Das hilft einem auch nicht immer. Also, so ein Tischabschluss, die Entlastung, wirkt eigentlich nur gegenüber den Aktionären, die dazu gestimmt haben. Mhm. Also wenn jetzt ein Aktionär findet, nein, der Verwaltungsrat hat keinen guten Job gemacht, ich will den nicht entlasten, ich will dem nicht Discharge erteilen, dann könnte er nachher gleich dann noch einschlagen.
Also auch als Einzelner, auch wenn er jetzt nur 10% von der Anteil hält.
Wenn er einen Schaden kann beweisen mit diesen Voraussetzungen und dann auch noch den Kausal zusammen gegeben ist, dass wirklich sein Verhalten vom Verwaltungsrat zu dem Schaden geführt hat, dann könnte er das machen. Okay. Und was auch noch ist, also ein Discharge-Beschluss geht eigentlich nur auf die Informationen, die man dort gekannt hat. Also wenn sich dann ein Schaden manifestiert aus einem Sachverhalt, der damals gar noch nicht bekannt war, dann wirkt der Discharge-Beschluss eigentlich auch nicht. Und dann kann man gleich gegen so einen Verwaltungsrat vorgehen.
Das heisst, einmal mehr, es ist eine Aufgabe, die doch eine grosse Haftung mit sich bringt, wo man sich der Verantwortung auch wirklich muss bewusst sein und auch entsprechende Kapazitäten, aber auch die Bereitschaft muss mitbringen. Und das Ganze will natürlich auch vergütet werden. Und da nimmt mich jetzt auch ein Wunder, wie läuft eigentlich das ab mit der Vergütung? Vielleicht auch so ein bisschen, was sind vielleicht da so ein bisschen die wichtigen Komponenten dabei? Also AHV-pflichtig nehme ich an, wird es ein Teil sein, wenn ein Verwaltungsrat nicht eigene Firma hat, die es darüber abrechnen kann. Aber auch sonst, was ist da vielleicht so ein bisschen üblich? Wie setzt sich so eine Entschädigung auch zusammen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Im Gesetz steht relativ wenig jetzt über die Vergütung vom Verwaltungsrat. Es ist einfach anerkannt, dass der Verwaltungsrat hat das Recht auf Entschädigung für seine Arbeit. Wie hoch die Entschädigung ist, das ist eigentlich, das ist Verhandlungssache. Das ist auch nicht sehr transparent. Die Vergütungen werden auch der Verwaltungsrat selber festgelegt. Und man hat in der Vergangenheit immer wieder so, gerade in der Presse, in den Medien so Diskussionen dann halt gehabt, die Verwaltungsräte verdienen zu viel, die Honorare sagen Abriss und so weiter. Und das ist halt dann einfach so ein bisschen, man muss auseinanderhalten, einerseits bei börsenkotierten Gesellschaften, dort haben wir mittlerweile auch eine Transparenz, das kann man nachschauen. Es hat damals die Abzuckerinitiative gegeben, nachher ist das umgesetzt worden in so einer Vergütungsverordnung und jetzt aktuell in der neuen Aktienrecht ist das auch so ins Gesetz hineingekommen, dass man da gewisse Bestimmungen drin hat über Transparenz. Also börsenkotierte Gesellschaften, die müssen da etwas dazu sagen über die Vergütung von ihren Verwaltungsräten. Jetzt bei KMUs ist das total intransparent. Da weiss niemand so genau, was man da so zahlt. Man hat einfach den Erfahrungswert aus der Praxis, da gibt es gewisse Bandbreiten. Und auch wie dann die Vergütung konkret ausgestaltet ist, da ist eigentlich auch immer völlig offen. Ja. Ja. Es kommt in dem auf die konkrete Situation dann, an. Auch da, ich kann auch schon darauf verweisen, es gibt ja da den Swiss Code of Best Practice für Economy Swiss. Dort hat es auch gewisse Bestimmungen drin oder einfach Empfehlungen, wie so eine Vergütung kann ausgestaltet sein. Aber grundsätzlich ist das effektiv einfach eine Sache zwischen dem Verwaltungsrat und der Gesellschaft, wie man das regeln möchte.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von der Größe der Gesellschaft, von der Verantwortung, die man übernimmt. Ja, aber was ist denn da so ein bisschen üblich? Oder sag jetzt mal das von deinem KMU-Segment, und das ist ja das, was uns jetzt hauptsächlich interessiert, am meisten antriffst. Was sind das so ein bisschen für Konstellationen?
Ja, wie du sagst, es kommt sehr auf den Einzelfall darauf an, auch was so ein Verwaltungsrat jetzt dort kann konkret einbringen. Der eine hat vielleicht noch Spezialwissen, wo halt über sein VR-Mandat aus kann von Interesse sein für die Gesellschaft. Jetzt kann man sagen, man macht einfach eine Pauschale. Da ist einfach alles abgedeckt. Einerseits die verschiedenen Sitzungen. Und dann ist es egal, ob du monatliche Sitzung hast oder einmal im Quartal oder nur zwei Sitzungen. Es ist einfach eine Pauschale. Und dazu gehört auch die Vorbereitung, die Sitzung selber und auch die Nachbearbeitung und so weiter. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, dass die Pauschale eher ein bisschen höher ist. Ja, dass wirklich alles abgedeckt ist. Dort finde ich es mir auch wichtig, dass man da transparent miteinander ist. Also was wir auch schon erlebt haben, wir haben eine Pauschale vereinbart und dann hat das ja unglaublich viel zu tun gegeben, dieses und jenes. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das haben wir vorhin gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, nur vier Sitzungen im Jahr. Also da muss man schon irgendwie die Erwartungen ein bisschen anschauen und miteinander sachlich reden.
Aber man kann ja auch mal starten und dann immer noch mal kommunizieren. Absolut, und sagen, schau, innerhalb von dem Mandat bin ich bereit, das und das und das zu leisten. Und das, was jetzt darüber ausgeht, dann müssen wir jetzt definitiv noch schauen, dass wir irgendein Stundenkontingent zusätzlich vereinbaren, wo dann aber vielleicht sogar auch mehr gar nicht mehr als Tätigkeit vom Verwaltungsrat ist, sondern in Form von einem Beratungsmandat oder konkretes Development-Mandat, was auch immer denn daraus entsteht. Oder?
Genau. Das macht es halt durchaus Sinn und das empfehle ich dann auch, dass man vielleicht sagt, man macht einerseits eine Pauschale, die ist dann halt vielleicht ein bisschen tiefer und dann haben wir aber noch Sitzungsgelder, wo man einfach sagt, pro Sitzung kann man wie so einen Tagessatz vielleicht dann auch vereinbaren, weil die Vorbereitung, Nachbearbeitung ist auch drin und dann ist es auch fair, ob man nur zwei Sitzungen hat oder jetzt halt 7 Sitzungen, entsprechend ist das einfach höher und dann kommt Pauschale plus halt dann das Variable. Das ist sicher nicht schlecht. Und was man sonst auch noch machen kann, das, was du diskutiert hast, eben halt zusätzlich zu dieser Pauschale oder Sitzungsgelder noch irgendwie andere Aufwände separat zu vergüten oder einfach halt Stunden, die man halt als Experten noch beibringt. Dort ist einfach halt wichtig, dass man das irgendwie gut auseinanderhalten kann. Es kann zum Teil einen Interessenkonflikt geben, wenn einerseits man ist das Verwaltungsratsmitglied und andererseits ist man noch der Berater von der Gesellschaft und hat ein Beratungsmandat. Und das Beratungsmandat wird man natürlich gerne, oder?
Klar.
Und das kann vielleicht dann aber nicht unbedingt im Interesse von der Gesellschaft sein, weil es sehr teuer ist. Also das ist dann irgendwie so ein bisschen heikel. Man muss dann schauen, wie man das am gescheitsten macht, dass man das kann abgrenzen kann.
Und wahrscheinlich mit voller Transparenz, oder? Dass man ganz klar sagt, auch vielleicht schaut, was machen die anderen Verwaltungsräte. Ja. Ich nehme an, das ist auch noch ein bisschen, weil ich meine, ich bin jetzt da mal beispielhaft unterwegs, aber wenn du zum Beispiel, du hast 3 Leute im Verwaltungsrat und dort sind die üblichen Tätigkeiten, wo strategische Entscheid fällt und dann gibt es aber etwas, wo eine konkrete Entwicklung ansteht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Software und jemand hat das technische Wissen, wo wirklich die Konzipierung, das Testing und so weiter begleitet, dann geht das weit darüber raus, als auf nur ein strategisch entscheiden, jawohl, wir entwickeln das und das und das sind, ist quasi, sind die USBs und so gehen wir an, versus ich bin effektiv im Testing involviert. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel Abgrenzung, die relativ klar wäre, wenn die anderen das gar nicht machen.
Genau. Ja, so kann man das wirklich im Einzelfall anschauen und ich glaube auch, es gibt ja Bestimmungen, oder? Wenn man einen Interessenkonflikt hat, dann muss man vielleicht auch den, also erkennen, kommunizieren, offenlegen und dann allenfalls einen Ausstand treten. Also man kann dann nicht über sein eigenes Mandat oder das Business, das man dann noch hat, als Verwaltungsrat dann auch noch irgendwie darüber Beschluss fassen. Also das ist dann sehr heikel. Also die Transparenz ist einfach sehr zentral und dass man nicht irgendetwas mauschelt, sondern es wirklich im Interesse der Gesellschaft dann auch ist. Ja,
das ist ja sowieso das Oberste, was gewahrt sein sollte. Aber ich nehme an, oder für mich ist es ja so, wenn ich ja eine Unternehmung unterstützen darf, dann ist es ja mein oberstes Ziel, dass es ihr nachhaltig gut geht, weil sonst kann ich sie in Zukunft nicht unterstützen. Also es ist ja sowohl als Verwaltungsrat ist ja der Erfolg des Unternehmens Ziel, wie auch als Mandatnehmer von einem Auftrag. Also ist eigentlich das oberste Ziel ist ja bei beidem gegeben.
Genau, das so sollte es eigentlich auch sein. Ja, genau.
Definitiv, aber ich denke eben, Vergütungsmodell, ich denke auch, wenn jemand vielleicht unsicher ist, wie er so jemanden vergüten, was ist vielleicht auch marktüblich, dann dürfen sich ja von dir da beraten lassen und mal sagen, hey, was macht das Sinn, welche Abgrenzungen machen das Sinn, dass man da wie üblich auch das natürlich super festhalten und da nicht irgendwie dann, ja, ich habe gemeint, weil das ist, glaube ich, immer ein schlechter Ratgeber, sondern klare Fakten schaffen, transparent und offen kommunizieren. Und ich glaube, dann kann man viele Missverständnisse auch vermeiden, was drin ist und was nicht. Und ich glaube, einfach auch ein klares Mandat beschreibt von dem Verwaltungsrat. Und genau man sagt, das ist die Erwartung. Ich erwarte, dass du 4-mal im Jahr da antanzt. Wenn es einen Notfall gibt, erwarte ich, dass du außerordentlich antanzt. Für das gibt es die und die Entschädigung, dass du auch deinen Namen hergibst. Und das wird innerhalb von deinem Expertisebereich zusätzlich noch erwartet. Und ich glaube, dann kann man es auch klar abgrenzen. Also ich glaube, wie immer, es ist einfach klar festhalten.
Das ist genau das, oder? Dass man einen sauberen Mandatsvertrag hat. Es steht immer die Frage, oder? Also grundsätzlich im Verwaltungsrat, das ist ein Mandat, man hat so eine Organfunktion. Und dann ist in der Praxis jetzt eine Konstellation, wo ein Verwaltungsrat eigentlich auch noch so ein Arbeitnehmer ist und dann halt auch einen Arbeitsvertrag hat. Gerade halt bei Delegierten vom Verwaltungsrat. Also Verwaltungsratsmitglieder, die halt tatsächlich noch eine Exekutivfunktion ausüben. Und dort ist halt, wie du sagst, besonders wichtig, dass man den Scope sauber beschreibt, was gehört jetzt alles dazu und was nicht.
Ja.
Und dann halt dann überlegt bei der Auszahlung, oder? Das hast du eingangs auch angetönt. Verwaltungsratstätigkeit ist aus einer AHV-Perspektive, das ist eine persönliche, unselbstständige Erwerbstätigkeit. Also die VR-Honorar, die zahlt man aus und die unterliegen dann der AHV.
Ja.
Und dann das andere wäre die Konstellation, dass man halt einen Vertrag hat mit einer Gesellschaft, wo der Verwaltungsrat bei dieser Gesellschaft angestellt ist und so dann halt eben Einsitz nimmt und dann fließt das Verwaltungsratshonorar an die Gesellschaft.
Ja, genau.
Als Arbeitgeber, einfach vom Verwaltungsrat. Und da gibt es auch noch den einen oder anderen Stolperstein, dass das einfach sauber geregelt wird, wie die Konstellation ist, dass das dann auch verhebt.
Ja, ich denke, da lässt man sich immer gerne mal von dir beraten, bevor man da etwas unterschreibt oder etwas eingeht, wo man unsicher ist. Vorsorge ist besser als Nachsorge, wie man so gerne sagt. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle und gehen jetzt nachher noch in den letzten Teil von unserem Special, wo wir dann also das Thema Besetzung noch mal vertiefen.
So machen wir das.
Vielen Dank, David.
Gerne geschehen.
Kaffee und Paragraphen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die Erstberatung ist bei uns immer kostenlos.